Deutschlandfunk. Streitkultur. Heute mit Käthe Jovanovic. Guten Tag. Ich glaube, Sie kennen das auch. Sie warten auf den Bus, stehen am Bahnsteig oder Sie sitzen vor dem Gate im Flughafen und um Sie herum starren alle, aber auch wirklich alle auf Ihr Handy. Der eine wippt vielleicht zur Musik, die andere wischt und der dritte tippt wie wild auf seinem iPhone herum. Und durch Ihren Kopf schießt der Gedanke, jetzt steckt doch mal euer Smartphone weg.
Nee, also ich finde schon, man benutzt es eigentlich viel zu viel. Aber ich meine, wenn man halt jetzt auf den Zug wartet oder so, finde ich das eigentlich ganz okay.
Also am Anfang des Studiums habe ich sehr, sehr oft mein Handy benutzt und jetzt habe ich mittlerweile eine App, die mir hilft, das Handy nicht so oft zu benutzen.
Smartphones und Kopfhörer, die man aufhat, bieten einem auch manchmal einen Schutz vor der sehr anstrengenden Umgebung um einen herum, den Lärm, die vielen Menschen. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Wenn ich zu meinem Sohn am Wochenende sage, wir machen jetzt Detox, dann zeigt er mir einen Vogel. Ja, man darf es halt nicht Detox nennen, weil beim Thema Handy geht es eigentlich gar nicht darum, mehr oder weniger Nutzen, sondern mehr Zeit zu haben.
Jeder muss sich überlegen, gibt es nicht Möglichkeiten, einfach handyfreie Zeiten einzuführen im eigenen Leben, um wieder irgendwie eher zur Ruhe zu kommen.
Das Wichtigste dabei ist zu sagen, dass Abstinenz keine Lösung ist. Man muss trainieren, damit umzugehen, dass es da ist. Ich würde es eher wie Zucker bezeichnen. Also es ist immer anwesend, man kann es essen, man isst es auch gerne, aber man muss versuchen, ein gutes Verhältnis dazu zu finden.
Und darum geht es heute in der Streitkultur um Digital Detox. Vielleicht haben Sie sich den Handyverzicht fürs neue Jahr vorgenommen und überlegen sich gerade, wie das gehen kann. Vielleicht fragen Sie sich aber auch, macht das Smartphone-Fasten überhaupt Sinn? Zum Diskutieren habe ich eingeladen Sarah Diefenbach und Volker Busch. Sarah Diefenbach ist Wirtschaftspsychologin an der Uni München und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Digitale Depression. Hallo Frau Diefenbach.
Hallo.
Und aus Regensburg zugeschaltet ist Volker Busch. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychotherapie und Psychiatrie und Oberarzt an der Uni Regensburg. Hallo Herr Busch.
Ja, hallo zusammen.
Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide jetzt zu Beginn die Gelegenheit, in einem kurzen Statement Ihre Position zu erklären. Frau Diefenbach, wollen Sie anfangen?
Sehr gerne. Ja, zum Thema Digital Detox denke ich, es muss nicht unbedingt der geplante Verzicht sein, aber selbst wenn man das Handy mal aus Versehen daheim liegen lässt und so gezwungen ist, einen Tag ohne Telefon auszukommen, kann das schon sehr interessante Einsichten bringen. Auch sei es nur, dass man merkt, dass es doch gar nicht so schrecklich und dramatisch war, was da den Tag über passiert ist und man am Abend vielleicht sieht, es sind doch nicht so viele super wichtige Nachrichten eingegangen und vielleicht auch die schöne Erfahrung, dass man mal wieder mit ganz anderem Blick, mit mehr Freiheit durch die Straßen geschlendert ist, andere Dinge wahrgenommen hat. Insofern denke ich, eine bereichernde Erfahrung könnte das auf jeden Fall sein.
Herr Busch, jetzt sind Sie dran.
Verzicht ist nie eine Lösung, denn Verzicht ist genau wie Überkonsum ein Extrem, vor dem man sich schützen sollte. Sinnvoll ist, einen pfleglichen Umgang irgendwo in der Mitte zwischen zu viel und gar nicht zu finden. Denn digitale Medien sind weder schlecht noch gut, sondern es entscheidet allein unser Umgang damit, ob es für uns gut oder schlecht ist. Die Eigenverantwortung bleibt bei uns. Den Umgang so zu steuern, dass er irgendwo in der Mitte stattfindet, mit Phasen, wo man digitale Medien mehr genießen darf, mit Phasen, wo man sie weniger genießen sollte. Aber es geht nie um einen Verzicht, der darüber hinaus auch unrealistisch umzusetzen ist in der heutigen Zeit.
Vielleicht können Sie, Herr Busch, zunächst mal erklären, was es überhaupt mit unserem Gehirn macht, wenn wir ständig online sind.
Das ist ganz schwer in Kürze zusammenzufassen, weil es unheimlich facettenreich ist, was alles passieren kann. Wir haben Veränderungen der digitalen Welt im Hinblick auf unsere Konzentration, auf unsere Kreativität, auf die Art und Weise, wie unsere Aufmerksamkeit steuert, auf unser Schlafverhalten, auf die Kommunikation und natürlich auch auf das emotionale Erleben. Das alles jetzt sozusagen würde den Rahmen einer Radiosendung empfindlich sprengen, wenn wir allen Aspekten gerecht werden wollten. Aber zusammenfassend muss man natürlich sagen, dass digitale Medien alle Bereiche unseres Lebens längst erreicht haben, mit eher einer Tendenz zur Steigerung in der Zukunft, sodass es also eben auch in allen Bereichen Einfluss hat. Im Wesentlichen halte ich den Einfluss darauf, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir kommunizieren und ich halte für wesentlich, wie es unsere Art zu arbeiten, also uns auf Dinge zu konzentrieren, beeinflusst. Das sind für mich die drei wesentlichen Aspekte.
Frau Diefenbach, ist es eigentlich egal, was wir mit dem Handy machen? Also ob wir chatten oder shoppen oder recherchieren oder vielleicht gucken, wie das Wetter ist? Spielt das eine Rolle, welche Tätigkeit wir mit dem Smartphone ausüben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man kann es gut nachvollziehen, dass das Handy an sich bündelt ja nur verschiedene Funktionen. Und natürlich macht das mit meinem Gehirn und auch mit meinem Wohlbefinden etwas anderes, ob ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht an eine Freundin schreibe, die Kommunikation genießen kann, dort einen schönen Austausch habe, vielleicht auch das Gefühl von Nähe und Verbundenheit, oder ob ich mich im Stress befinde und gerade schnell noch versuche, mit meinetwegen ein Bahnticket zu buchen, da geht noch irgendetwas schief. Natürlich haben diese Tätigkeiten, die wir ausführen, dann auch jeweils spezifische Auswirkungen auf unser Leben. Und das Smartphone ist ja eigentlich nur ein Medium, was das ermöglicht. Und darin ist aber natürlich auch ein bisschen die Herausforderung, würde ich einfach sagen. Wir haben sozusagen, ohne dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, ganz, ganz viele Tools auf einmal in der Tasche immer mit dabei gebündelt. Und das eröffnet dann natürlich auch die Möglichkeit, egal wo wir sind, jede kleine Pause im Wartezimmer, auf dem Weg irgendwohin zu nutzen, um Dinge zu erledigen. Und es erleichtert natürlich in dem Sinne auch viel, weil man ist effizient. Es birgt aber eben auch die Gefahr, dass man keine Ruhepausen mehr hat, vielleicht auch Momente, die früher für die Selbstreflexion, für das ziellose Nachdenken reserviert waren, dass die einfach auch aufgesogen werden.
Ich will das jetzt nochmal zuspitzen. Das Handy kann sehr viel erleichtern. Das war vielleicht auch das große Versprechen, mit dem wir in die Ära des Smartphones gestartet sind. Jetzt haben aber doch sehr viele Menschen den Eindruck, das Smartphone ist derartig allgegenwärtig, dass wir uns überhaupt nicht mehr davon lösen können. Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch darüber, dass das Auswirkungen hat auf unser Glücksempfinden. Was macht denn das Handy damit oder die ständige Bereitschaft, auf dem Handy herum zu tippen und mit dem Handy zu arbeiten für unser Genießen des Glücks?
Ja, also es ist nicht das Handy an sich, das das macht, sondern das hat Herr Busch ja auch betont, es ist unser Umgang damit. Und was uns in dem Buch auch wichtig ist, rüberzubringen, ist, dass man oft, ohne dass man sich selbst so bewusst ist, in Routinen abrutscht, die dann eine neue Definition von Glück mehr oder weniger naheliegen. Ich gebe mal als Beispiel dieses ständige Fotografieren und das Bedürfnis, Momente nicht nur für sich selbst zu genießen, sondern diese eigentlich, bevor man dazu gekommen ist, wirklich wahrzunehmen, direkt festzuhalten, in sozialen Medien zu teilen und dann aber auch darauf zu warten, dass die ersten Likes als Bestätigung eintrudeln. Und das ist ja eine indirekte Entscheidung eigentlich, dass man so diese Bewertung des Moments, war das jetzt ein guter Glücksmoment, gab es da überhaupt was Positives, dass man das so an die externe Welt, an die Likes von außen delegiert. Und das ist eben ein Verhalten, was sich bei vielen, gerade auch jüngeren Menschen etabliert und die da in regelrechten Stress geraten können, weil es ist ja dann auch nicht getan mit einem Foto, das Anerkennung bekommen hat, sondern es muss ständig Nachschub geliefert werden, um vielleicht auch besser als die anderen dazustehen, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wäre so ein Beispiel.
Jetzt legt ja der Begriff Digital Detox nahe, dass der Umgang mit dem Handy auf irgendeine Art und Weise giftig ist. Giftig, und wir müssen uns entgiften, indem wir darauf verzichten.
Der Mensch hat immer schon einen unerschütterlichen Glauben an eine innere Reinigung gehabt. Es gibt in der Historie der Medizingeschichte unheimlich viele Beispiele, dass gegen alle möglichen Wehwehchen und auch psychische Beschwerden die Entgiftung, Entschlackung sozusagen als probate Methode angeworben wurde. Sei es das Schröpfen, sei es der Aderlass, Schwitzkuren oder heutzutage Entschlackungstee. Es ist auch in der heutigen Zeit, obwohl wir von einer aufgeklärten Medizin sprechen, immer noch total drin in den Köpfen der Menschen, dass sie sich von etwas reinigen können, was sie durch ein falsches oder ein überdosiertes Fehlverhalten sozusagen von innen vergiftet hat. Das halte ich für einen großen Fehler. Ich kann es psychologisch nachvollziehen und verstehen, warum man so denkt, aber ich halte es für einen großen Fehler, denn es führt dazu, dass man digitalen Verzicht als Einmalmaßnahme am Ende eines Jahres beispielsweise einmal tut für 3, 4 oder 6 Wochen und dann hofft, nach diesem innerlichen Reinigungsprozess genauso weitermachen zu können ab Januar wie vorher. Und wenn sich aber im Alltag die Gefechtslinien nicht ändern, dann ändert sich auch langfristig nichts. Also ich halte von Digital Detox aus diesen zwei Gründen nichts. A, ist er als Begriff falsch, denn Handys vergiften uns nicht. Das ist ein Irrglaube, ein Mythos. Und B, führt ein 4-wöchiger Verzicht nicht dazu, dass sie in den anderen 48 Wochen machen können, was sie wollen. Das ist genauso wie beim Sport. Sie machen ja auch nicht 2 Wochen konzentriert hintereinander Sport und lassen dann die anderen 50 Wochen des Jahres irgendwie, strecken sie Arme und Beine aus und tun nichts mehr. Die Regelmäßigkeit entscheidet über den Erfolg. Und so ist es hier bei Digital Detox auch. Wir müssen regelmäßig Freiräume finden, in denen wir bewusst unseren Blick vom Bildschirm wieder in die echte Welt richten, um zu uns zurückzufinden, Möglichkeiten zu haben, die Informationen zu verarbeiten, mit uns ins Reine zu kommen, Probleme zu lösen, vielleicht auch emotionale Krisen zu bewältigen. Das geht in der Auseinandersetzung mit uns und weniger mit Facebook oder Google. Und dadurch brauchen wir solche Ruhemomente auch immer wieder, am besten täglich. Einmal 3 Wochen am Stück bringt überhaupt nichts. Das Einzige, was dadurch gereinigt wird, ist das eigene Gewissen.
Man könnte sich natürlich vorstellen, diese 3 Wochen am Stück eröffnen etwas, was einen dazu verleitet, immer wieder das Handy wegzulegen, also sozusagen ein Impuls. Das heißt ja, dass man 88 Mal am Tag, so haben es zumindest Forscher gezählt, das Handy in die Hand nimmt. Und um diesen Kreislauf zu durchbrechen, Handy in die Hand nehmen, Handy weglegen, Handy wieder in die Hand nehmen, braucht man möglicherweise eine längere Phase, um zu sehen, was es mit einem macht. Frau Diefenbach, das hatten Sie ganz am Anfang ja auch beschrieben. Was sind das für Erfahrungsräume, die sich da öffnen, wenn man eben ohne Handy durch die Welt geht?
Ja, ich denke, man kennt es vielleicht auch tatsächlich schon, wenn man die Situation schon mal auch ungewollt hatte. Am Anfang ist es ein bisschen komisches, vielleicht auch mulmiges Gefühl, weil man so ja spürt, ich verpasse vielleicht irgendwie was, was ja auch sein kann, dass man tatsächlich in irgendeiner Kommunikation nicht eingeschlossen ist. Dann aber schon auch das Gefühl, dass sich eine gewisse Freiheit einstellt. Ich würde aber jetzt auch wirklich betonen, diese 3 Wochen am Stück oder so, das ist ja schon fast wieder ein Stress, weil man sich organisieren müsste, dass man vorher allen Leuten Bescheid gibt, Achtung, ihr erreicht mich nicht, oder man muss sich Alternativkanäle schaffen. Und dieser Begriff Detox, der birgt tatsächlich ein bisschen die Gefahr, ebenso, ich habe mich jetzt entgiftet und jetzt kann ich wieder richtig reinhauen. Genauso wie es ja auch jetzt bei der Ernährung Quatsch wäre, zu sagen, ich habe jetzt hier die Saftkur gemacht und danach bin ich gereinigt und mein Körper kommt wieder mit allem klar, sozusagen.
Das erinnert ja auch an den Jojo-Effekt, den man von anderen Diäten kennt, bei denen es darauf hinausläuft, dass am Schluss alles mindestens genauso ist wie am Anfang, wenn nicht sogar noch schlimmer. Wenn nun Ihre Überzeugung, Ihrer beide Überzeugung ist, dass lange Phasen des Handyverzichts nicht richtig sinnvoll ist, wie kann man sich denn dann vorstellen, dass man überhaupt wegkommt von diesen 88 Mal in die Hand nehmen und wischen und gucken?
Also ich würde zum Beispiel empfehlen, wirklich den Tag mal, Tagesablauf durchzugehen und zu schauen, in welchen Momenten brauche ich und will ich das Smartphone wirklich dabei haben. Das kann zum Beispiel ja als Arbeitsmittel auch hilfreich sein oder wenn man unterwegs ist und weiß, man muss vielleicht Leute erreichen, man muss einen Weg finden oder kurzfristig irgendwelche Adressen raussuchen. Aber es gibt sicher auch Momente wie, ich gehe in die Badewanne und möchte entspannen oder ich mache einen Spaziergang, möchte entspannen oder auch, was mir sehr wichtig ist, dass man Zeit mit anderen Menschen verbringt und dann auch wirklich mal ganz bei der Sache ist, sich auf Gespräche einlässt. Und in solchen Momenten kann man bestimmt auch die Entscheidung treffen, das Smartphone entweder komplett wegzulassen oder wenn man dann glaubt, es könnte irgendein super wichtiger Anruf eingehen, kann man es natürlich auch irgendwo dabei haben, aber zumindest nicht ständig ja noch demonstrativ auf den Tisch legen und damit dem Gesprächspartner signalisieren, hier, du bist nur sozusagen die Hälfte meiner Aufmerksamkeit wert und es könnte jederzeit hier jetzt irgendwie ein Chat oder irgendeine Erinnerung reinkommen, der ich dann nachgehen muss. Das wären so Anfangspunkte.
Ja, wir kennen in der Psychiatrie den Begriff, der klingt etwas sperrig, der erlebnisorientierten Erfahrung. Das bedeutet, der beste Lehrmeister und auch der beste Motivator ist immer die eigene Erfahrung. Also nicht die Erkenntnis oder dass da jemand mit erhobenem moralischen Zeigefinger steht und sagt, du sollst oder du musst, sondern die eigene Erfahrung, die wir machen, welche Freiräume wir wieder zurückgewinnen, wenn wir mal eine Stunde oder zwei Stunden bewusst auf das Handy verzichten. Dass wir merken, plötzlich finden wir die Lösung für ein Problem, mit dem wir uns schon Stunden herumschlagen, oder dass sich Emotionen beruhigen, weil wir aufgewühlt waren Stunden vorher, und dadurch, dass wir mal zu uns zurückfinden in einem digitalen Off, diese Dinge bewältigen können. Und diese Erfahrung rate ich immer, am Ende eines Tages sich selbst klar zu machen. Was war heute gut? Was ist mir heute gelungen? Wo habe ich mein Handy gebraucht und auch genossen? Und wo waren Phasen, wo ich bewusst darauf verzichtet habe und gemerkt habe, dadurch entstanden Freiräume, dass ich eine interessante Idee gewann, dass ich einen interessanten Menschen kennenlernte, mit dem ich über etwas gesprochen habe, was ich gar nicht geschafft hätte, wenn ich stattdessen in der Straßenbahn in meinen Bildschirm gestarrt hätte und so weiter. Sich also selbst seine Erfahrung am Ende des Tages klar machen, um aus ihnen zu lernen und Zuversicht und Kraft zu gewinnen für einen zweiten Versuch. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das machen wir bei Rauchentwöhnung, das machen wir bei Diättherapien ganz genauso. Erfahrungen machen lassen und diese Erfahrung sich selbst feedbacken sozusagen am Ende des Tages. Und so lernt man Schritt für Schritt dazu und kann Verhalten langfristig auch beeinflussen.
Jetzt nochmal eine provozierende Frage. Es gibt den Terminus Homo Technologicus, der besagt unter anderem auch, dass Handy bzw. Technik, in diesem Fall Handy und Mensch, einfach sehr gut zusammenpassen, vielleicht sogar zu gut. Sie sind auch Neurowissenschaftler. Wie verhält sich das mit der sogenannten Neuroplastizität des Gehirns und dem Handy?
Ja, da sind ganz viele Fragen drin. Ich will mal mit dem ersten Teil beginnen. Eine Kollegin wird den Begriff aus der Wirtschaftspsychologie kennen. Man spricht von diskontinuiertem Erwartungsnutzen. Das heißt, einfach übersetzt, der Mensch bevorzugt die Gegenwart. Also unser Belohnungssystem ist so programmiert, dass uns immer die Dinge am stärksten belohnen, die unmittelbar um uns herum stattfinden, in greifbarer Nähe sind, und viel weniger die Dinge, die in ferner Zukunft stattfinden. Also um ein Beispiel zu geben, ein Raucher, der sich das Rauchen abgewöhnen will, kann durchaus sich motivieren, in 20 Jahren eine rauchfreie Lunge zu haben, eine nikotinfreie Lunge, wenn er aufhört. Aber die unmittelbar jetzt sofort erfolgende Zigarette ist belohnender, sodass er sofort wieder eine raucht. Und um das jetzt zu übertragen auf das Handy, ist es ganz genauso. Wir erleben belohnende Effekte längerfristig, wenn wir immer wieder Zeiten organisieren, wo wir mit uns alleine sind und den Blick in die echte Welt richten. Aber unmittelbar das Handy jetzt sofort zu greifen und zu gucken, wer hat meine Seite geliked, wer hat sich mit mir befreundet, wer hat welches Kommentar zu meinem Post geschrieben, ist unmittelbarer, ist gegenwärtiger, ist belohnender. Und das ist wichtig, Menschen klarzumachen, dass sie da selber sozusagen in die Falle des eigenen Belohnungssystems laufen. Die müssen begreifen, wie das Belohnungssystem funktioniert. Ich gebe mir da immer Mühe in meiner Therapie, dass auch Menschen ganz eindeutig und ganz, ganz einfach zu erklären, damit sie verstehen, warum sie immer wieder in diese Falle laufen, sofort zum Handy zu greifen, sobald man eine halbe Minute Langeweile auftritt.
Frau Diefenbach, würde da nicht unter Umständen der mehr oder weniger radikale Entzug, vielleicht indem man irgendwo im Gebirge in einem Funkloch landet, noch stärker wirken als das Erklären, das Rationale deutlich machen, das Üben?
Ja, eine interessante Frage. Also da denke ich, beide Wege können ein Einstieg sein. Wenn sich diese, also ich sag mal, wenn sich das einfach zufällig ergibt, dass ich beispielsweise einen Ausflug in die Berge mache und dann mal in einem Funkloch bin, oder es gibt ja auch manchmal sogar noch Unterkünfte, die kein WLAN anbieten, und man sich wahrscheinlich erst verstört fühlt, dann aber auch vielleicht eine gewisse Entspannung merkt, dass man nicht am Abend irgendwie noch 20 WhatsApp-Messages beantworten muss und sozusagen die Kommunikation des Tages abarbeiten. Das kann bestimmt ein guter Einstieg sein. Was man ja auch sehen muss, ist, dass das Handy einfach so komfortabel und so bequem eigentlich auch ist. Also sich zum Beispiel am Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag dann zu überlegen, wie nutze ich jetzt vielleicht die 2-3 Stunden am Feierabend noch? Will ich irgendwie noch was Kreatives tun? Will ich vielleicht ein Buch lesen? Will ich noch etwas backen, Sport treiben? Also alles, was wir auch in unserem Buch Digitale Depression eher so im Kreationsmodus sehen würden, kann leicht aufgesaugt werden von diesem Konsummodus, dass man einfach dieses kleine Gerätchen in die Hand nimmt und das bietet einem dann ja schon ganz viele Möglichkeiten und ruckzuck sind ein paar Stunden um, ohne dass man ja das bewusst mitbekommen hat und sich richtig dafür entschieden hat. Insofern denke ich auch, es ist ganz wichtig, eben das wirklich als belohnt für sich selbst zu erleben, diesen Freiraum, die neuen Erfahrungen, neuen Möglichkeiten. Und dann hat man auch nicht die Gefahr des Jojo-Effekts. Der Jojo-Effekt tritt ja auch nur dann ein, wenn man Ernährung oder gute Ernährung mit Verzicht assoziiert, weil man dann denkt, jetzt habe ich was geleistet und jetzt kann ich wieder die ungesunden Sachen zu mir nehmen. Wenn man aber ein gutes Körpergefühl entwickelt, dann hat man automatisch Lust auf Dinge, die einem auch gut tun. Und so würde ich es mit dem Smartphone eben auch sehen.
Wir sind jetzt schon am Ende dieser Streitkultur, die gar nicht unbedingt zu einem Streit geführt hat. Eine abschließende Frage meinerseits, ist denn Digital Detox möglicherweise die falsche Antwort auf eine richtige Frage?
Ja, ich glaube, genau so ist es. Die Frage ist berechtigt und zwar deswegen, weil wir alle Zeuge sind einer Technologie, die uns so schnell überrollt, dass wir natürlich die Frage stellen müssen, was macht das mit uns? Es wäre geradezu fahrlässig, würden wir das nicht, sei es in der Bildung und Erziehung unserer Kinder, sei es bei uns selbst. Also die Frage ist richtig, die Antwort ist falsch. Wichtig ist, dass sich jeder für sich klar macht, welche Möglichkeiten und Vorteile Digitalisierung für einen selbst bedeuten. Und jeder wird eine ganze Liste an ganz fantastischen Dingen für sich aufschreiben können. Aber es ist meine Grundüberzeugung als Psychiater in den 20 Jahren, in dem ich den Job mache, alles im Leben hat immer einen Preis. An allem im Leben hängt immer ein Preisschild. Und sich klar zu machen, um welchen Preis das geschieht, dass wir zum Beispiel unachtsamer sind, mehr Fehler machen, nicht mehr so konzentriert sind, dass wir viel mehr Gedanken, Informationen im Kopf haben, die uns oft Sorgen und Nöte bereiten oder nicht mehr schlafen lassen oder wie meine Kollegin gesagt hat, dazu führen, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen und sehen, dass jemand die Latte nochmal irgendwo höher legt und wir uns unzulänglich, unzureichend vorkommen. Das sind Preise, die wir zahlen müssen. Und ich habe die Beobachtung gemacht, wenn man Menschen in Seminaren, Workshops, die das klar macht, was sind die Vorteile und die Nachteile, was sind die Chancen und die Risiken, dann kommt jeder zu einer sehr fairen Bilanz und dann bekommt man auch die Möglichkeit, da zu steuern. Also nicht über Verzicht, Verbot, hysterisches Angst machen, sondern um die sehr saubere Auflistung, was bringen mir die Dinge, was ist toll daran und wo muss ich aufpassen, wo ist ein Preis, den ich zahlen muss, wo ich vielleicht bereit bin, mal das ein oder andere anders zu tun.
Nochmals die Frage finde ich ebenfalls sehr wichtig und ich glaube, wir haben es jetzt insgesamt auch schon gut rausgearbeitet, dass eine richtige Antwort so dieses Durchleuchten des individuellen Umgangs eigentlich sein muss und ich fand die Metapher mit dem Preisschild gerade sehr passend, sich wirklich auch zu überlegen, welchen Preis bezahle ich für die einzelnen Dinge und was ist mir das wert? Es ist ja nicht nur die Zeit, die man jetzt mit dem Handy per se verbringt, sondern auch die ganzen Apps, die es bietet, die finde ich oft so eine Art Zwang zur Optimierung nahelegen. Also egal, welche Frage man stellt, es gibt für alles eine App und wo mir es zum Beispiel oft auffällt, wenn man jetzt irgendwie in einer fremden Stadt ist und irgendwo Abendessen gehen will, dieses einfach mal rumlaufen und wo sieht's nett aus, gehen wir da rein. Das wird einem oft genommen, weil Leute dann sagen, Moment, ich schaue jetzt hier bei TripAdvisor oder sonst wo nach, was ist denn das Beste, was man hier uns bieten kann? Und dann ist man irgendwie eine halbe Stunde erstmal beschäftigt, sich dadurch sämtliche Kommentare und Bewertungen zu quälen manchmal und hat dann am Ende ja vielleicht die beste Wahl getroffen, vielleicht auch nicht, hat aber eben auch, finde ich, wieder ein absurden Preis bezahlt, dass man anstatt jetzt diese Stadt zu genießen, eine halbe Stunde sich da auf dem Bildschirm konzentriert hat, um etwas zu optimieren. Und ich finde, das ist ganz charakteristisch, dass es wirklich immer mehr Dinge gibt, wo man nicht mehr einfach mal entspannt es dem Zufall überlassen kann, losgehen kann und in den Himmel schaut, ob es vielleicht jetzt regnet oder nicht, sondern man muss natürlich eine App dafür erstmal zu Rate ziehen. Und da, das, finde ich, kann auch ein Anlass sein, sich selbst zu fragen, welche Fragen möchte ich mir mit digitaler Unterstützung beantworten und in welchen Aspekten kann ich es vielleicht auch einfach ein bisschen entspannter angehen lassen.
Das war die Streitkultur zum Thema Digital Detox. Macht das Smartphone Fasten Sinn? Ich danke meinen Gästen Sarah Diefenbach und Volker Busch fürs Diskutieren und Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Am Mikrofon verabschiedet sich Käthe Jovanovic. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.